Seit gestern steht in Deutschland endgültig fest, die nächste Regierung ist ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und FDP. Und die Protagonisten der sogenannten Ampelkoalition geben sich alle Mühe, Aufbruchsstimmung zu verbreiten, sofern das angesichts der momentanen Pandemielage möglich ist. Unter dem Motto "Mehr Fortschritt wagen" soll Deutschland den Klimawandel angehen und gleichzeitig für Wirtschaftswachstum sorgen. Darüber spreche ich nun mit Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Hallo, Herr Hüter.
Hallo, Herr Martin.
Herr Hüter, die Pläne der Ampelkoalition sind ehrgeizig. Waren Sie gestern nach der Vorstellung des Koalitionsvertrages so richtig in Aufbruchsstimmung?
Ja, nicht richtig in Aufbruchsstimmung, aber doch schon in der Stimmung, dass hier was Neues beginnt. Ja, also nach 16 Jahren einer Kanzlerschaft ist ohnehin mal Wechsel angesagt. Mein Eindruck ist aber auch, dass man das in einer klugen Weise organisiert hat. Es ist ja bemerkenswert, dass bei selbst 21 Arbeitsgruppen in den letzten 2 Wochen nichts nach außen gedrungen ist. Nirgends ist ein Papier liegen geblieben in der Straßenbahn oder auf der Parkbank. Es hat keinen Leak gegeben. Das heißt, man hat der Tatsache Rechnung getragen, dass 3 Parteien zusammen eine Regierung bilden wollen, die das vorher sich nicht vorstellen wollten, vielleicht auch nicht konnten, auch nicht mussten. Das heißt, was ist das Wichtige, was man tut? Man stellt Vertraulichkeit her, um Vertrauen schaffen zu können. Und das, glaube ich, ist erstmal ganz wichtig. Das finde ich gut. Ich finde auch den Gesamtauftritt überzeugend. Da gibt es viele Bemerkungen im Einzelnen, das ist jetzt mal gar nicht der Punkt. Aber vor allen Dingen finde ich wichtig, dass das erste Kapitel des Koalitionsvertrages die Überschrift hat, moderner Staat und digitale Verwaltung, also digitaler Aufbruch und Innovation. Denn das ist in der Tat das, was wir als Ergebnis ja der letzten Jahre und auch wirklich fast Jahrzehnt sehen müssen. Der Staat ist nicht mehr wirksam, er ist umsetzungsschwach. Und die wichtigen Themen hängen nicht an Zielformulierungen, sondern an guter Umsetzung. So, das hat mich in diese doch positive Stimmung gebracht.
Sie haben es gesagt, Digitalisierung, Klima, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit, alles Themen, bei denen Deutschland so ein bisschen mittlerweile Gefahr läuft, international ins Hintertreffen zu geraten. Dieser Aufschlag aus dem Koalitionsvertrag, reicht das Ihrer Meinung nach, um Deutschland weiter in der Spitzengruppe der Industrieländer zu halten?
Also wenn es uns gelingt, durch die Umsetzungsstärke des Staates Vernunft, praktische Vernunft in den Politikfeldern nach vorne zu tragen und beispielsweise ernst zu nehmen, was in dem Papier steht, die Klimaneutralität erreichen wir nicht durch Verzicht, sondern durch kluge Steuerung, also durch eine marktliche Steuerung über den CO2-Preis. Wir erreichen sie über kluge Innovations- und Forschungspolitik und entsprechend dann auch staatliche Begleitung und Voraussetzungen durch Investitionen. Dann ja, aber es liegt wirklich jetzt in der Kraft des Anfangs, da nicht den Tritt zu verlieren, schnell loszulegen und an der entscheidenden Stelle auch die Dinge zu verändern, was die Handlungsfähigkeit des Staates betrifft. Dann ja, aber wir laufen gleichermaßen, wenn das als Überforderung wahrgenommen wird, auch Gefahr, wie übrigens jede Regierung Gefahr gelaufen wäre, in so ein Phänomen anämischen Wachstums und vielleicht doch höheren Inflationsdrucks, was wir ja Stagflation nennen, in den nächsten Jahren dann doch hineinzulaufen. Das wäre das Gegenbild.
Lassen Sie uns mal auf mögliche Gewinner schauen aus dem Koalitionspapier. Dazu gehören wahrscheinlich die erneuerbaren Energien. Sehen Sie noch weitere Branchen, die durch das Papier der Ampel jetzt Aufwind bekommen könnten?
Wenn es gelingt, die Klimaverträge mit den einzelnen Branchen, ich nehme jetzt mal die Chemie oder Papier, die energieintensiv sind, so zu organisieren, dass der Übergang zu einer nicht mehr fossilen Energiebereitstellung, also grünen Wasserstoff im Wesentlichen bei diesen Großanwendungen, gelingt und gleichermaßen das aber auch über eine Preisanpassung so gemacht werden kann, dass die nicht aus der Kurve fliegen, dann ist das sicherlich eine Chance. Also das Versprechen muss klar sein. Seid hier willkommen am Standort, auch wenn ihr energieintensive Branchen seid. Aber wir brauchen euch hier für die gesamte Produktionskette. Und wir wollen die Voraussetzungen schaffen. Und das Angebot dieser klimabezogenen Verträge ist ja, die Differenz zu einem Marktpreis dann auch für eine gewisse Zeit zu kompensieren. Also das ist in der Tat etwas, was, wenn es klappt, wenn man das schnell organisiert, wenn man die Wege schnell findet, etwas ist, was, glaube ich, auch Mut machen kann. Aber es muss dann auch geleistet werden. Das ist alles, das ist halt die große, wirklich besondere Problemlage. Die Dinge hängen halt so unheimlich miteinander zusammen. Die Digitalisierung mit der Dekarbonisierung, die Netzwerke, die wir für den Wasserstoff brauchen. All das ist ja nicht hintereinander zu machen, sondern gleichzeitig.
Stichwort Rente, da soll sich nichts ändern. Sowohl der Renteneintritt bleibt unverändert bei 67 Jahren und auch das Niveau soll stabil bleiben. Wenn man sich den demografischen Wandel beziehungsweise das Ungleichgewicht anschaut, ist das nicht eine tickende Zeitbombe?
Das ist es. Die jetzige Regierung kann sich darauf zurückziehen, dass in der Laufzeit bis 2025 noch keine allzu dramatischen Dinge passieren. Der Pillenknick war ja ab 1965 bis etwa 75. Also in diesem Jahrzehnt ist die Geburtenrate dann auf 1,5 runtergegangen. Wenn Sie das nach vorne rechnen, 60, 65 Jahre drauf, dann sind Sie 2030 und etwa in dem Bereich. Das heißt, wir müssen aber trotzdem jetzt Entscheidungen treffen für diese von Ihnen sogenannte tickende Zeitbombe, weil in einer sehr kurzen Zeit dann sehr, sehr viele, nämlich die ganzen Babyboomer, in Rente gehen und die jüngeren Jahrgänge einfach viel kleiner sind. Und bis alle Babyboomer raus sind, ist der größte Anpassungsdruck, weil dann sozusagen die Ungleichgewichte am Arbeitsmarkt ganz dramatisch sind. Allein bis 2030 fehlen uns 3,2 Millionen Erwerbspersonen alterungsbedingt. Das sind 4,2 Milliarden Arbeitsstunden. Und dazu findet sich nichts.
Also etwas aufgehoben, das Problem. Genauso wie die Frage ja nach der Finanzierung, die so ein bisschen im Raum noch immer steht. Haben Sie sich das schon ausrechnen können, wie das alles gehen soll mit Einhalten der Schuldenbremse? Die Cannabis-Steuer alleine wird das wahrscheinlich nicht reißen können.
Nein, das wäre vermutlich wird sich auch keiner, der Cannabis selbst nimmt, vorstellen können. Nein, Spaß beiseite. Es ist so, dass wir keinerlei Zahlen finden. Es gibt auch kein Finanzierungstableau. Es gab ja bei früheren Koalitionen mal so ein Tableau mit prioritären Ausgaben, die man tätigen will und andere, die man dann unter Prüfvorbehalt stellt, je nachdem, wie die Kassenlage des Bundes ist. Das gibt es nicht. Deswegen bleiben auch die Investitionssummen unklar. Also es bleibt schon unklar, was ist die Summe der jährlichen Investitionen, die man für angemessen hält, um diese Transformation durch die Infrastruktur des Staates zu ermöglichen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, was kommt noch hinzu an Anreizen für die Privaten? Auch das kostet Geld. Und schließlich, wie will man es denn dann finanzieren? Man hat lediglich in dem Finanzkapitel Fenster geöffnet, wo man sich alles Mögliche denken kann. Also die Tilgungszeiten werden von 20 auf 30 Jahre für die Corona-Schulden verlängert. Das schafft schon mal ein bisschen Raum. Man will bei Sondervermögen etwas anders zurechnen. Auch dann kann man sozusagen Mittel einmal reingeben und auch länger parken, ohne dass das mit der Schuldenbremse dann nochmal kollidiert, wenn das Geld rausfließt. Aber es ist nicht so ganz erkennbar, mit welcher Finanzierungsstrategie man wirklich hantieren will. Ja, es wird auch über die Konjunkturbereinigung gesprochen. Das ist aber natürlich Kleinkram. Letztlich, es geht um strukturelle Finanzierungsbedarfe und nicht um konjunkturelle Probleme. Also der Punkt bleibt in der Tat vage und muss zwischen den Zeilen in den Falten des Gewandes gesucht werden.
Michael Hüter war das, Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.